Im Namen Jesu wollen wir unsere Abendstunde beginnen. Wir beten. Wir danken dir, o Gott und Vater, dass wir im Namen deines geliebten Sohnes beisammen sein dürfen und du uns eine Stunde schenken willst, in der du den Reichtum und die Segnung und die Seligkeit deines ureigenen innersten Wesens, deiner Gedanken, deiner Kräfte, deiner Freuden, deiner Gottseligkeiten uns nicht nur zeigen willst, sondern tief ins Herz und Leben legen und verankern willst, auf dass wir Menschen seien, los vom bösen Gewissen, herausgenommen aus der Macht der Finsternis, aus der Angst, aus der Furcht, aus den Selbstmordgedanken, aus der geheimen Verzweiflung, aus den Finsternisbezirken, die uns umgeben auf mancherlei Weise. Lasst uns heute Abend etwas offenbar werden davon, dass du da bist, wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, dass du da gegenwärtig bist und mehr tust, als wir bitten und verstehen können, nach deiner Verheißung. Gelobt sei dein Name. Du wirst deine Zusagen wahrmachen. Du wirst jedem Einzelnen von uns an Licht und Kraft und Trost und Freude so viel schenken, als es braucht, als es ertragen kann. Siehe, hier sind wir, offene Gefäße. Fülle uns mit dir selbst. Ja, noch mehr, lass uns überströmend werden von deinem ureigenen Gottesleben und Gotteswesen. Mach jedes von uns zu einem begnadeten Heilsträger und Christuszeugen, auf dass sein Leben überglücklich werde bei aller Not und Angst, bei all dem Druck, den jeder auf andere Weise noch braucht, zu seiner Vollendung. Lass uns diese Dinge sehen und verstehen, dass wir von ganzem Herzen Ja sagen und als glückselige und erlöste Menschen zum Ziele der Vollendung gehen. Das schenke uns heute Abend in dieser Stunde. Amen. Das Thema für diese Abendstunde lautet: Vom Totalsieg des Lichtes über die Finsternis. Wir könnten auch sagen, der Gnade Gottes, der Liebeszuneigung über die Bosheit der Finsternismächte. Ich lese dazu zwei Schriftstellen, einen Schriftzusammenhang aus dem Propheten Jesajas, Vers 1 bis 7 im 9. Kapitel, und ein Epheserwort, Epheser 5, Vers 8. Lesen wir zunächst Jesajas 9, Vers 1 bis 7. Nicht bleibt Finsternis. Das ist ein gewaltiges Wort, denn es gibt Dinge, die bleiben, die unvergänglich sind, die nie enden, die sich nie ändern, die nie ihren Charakter und ihr Wesen verlieren. Und es gibt Dinge, die bleiben nicht, die vergehen, die zerfallen, die zerbrechen in sich selbst. Und dazu gehört auch die Finsternis. Und dazu gehört auch die Sünde. Und dazu gehört auch der Tod. Nicht bleibt Finsternis. Diese drei Worte können dem, der anfängt, etwas zu ahnen von ihrer Weite, von ihrer Tiefe, zu einem unaussprechbaren Trost werden. Wenn du in Finsternis steckst, Bruder und Schwester, wenn dein Herz belastet und gequält ist, dann glaube, nicht bleibt Finsternis.
oder umgestellt, Finsternis bleibt nicht. Aber es gibt Dinge, die bleiben, die hören nimmer auf. Wisst ihr etwas, was nimmer aufhört? Jawohl, die Liebe Gottes, die hört nimmer auf. Und Gott hört nicht auf. Und Gott ändert sich nicht. Er bleibt derselbe. Von abgrundtiefem Erbarmen, von einer Inbrunst und Zuneigung, von Kräften und Segnungen, von Güte und Barmherzigkeit, die kein Menschenmund auszusprechen vermag. Aber die Finsternis bleibt nicht. Ich lese weiter. Nicht bleibt Finsternis. Aber das erste Wort des Kapitels heißt nicht nicht, sondern das heißt doch oder denn. Und wenn wir in unserer Bibel ein widersprechendes Doch oder ein begründendes Denn lesen, dann müssen wir lesen, was vorher steht. Sonst verstehen wir das nicht. Wir müssen in großen Schriftzusammenhängen denken lernen und nicht so einzelne Stellen herausblicken, die uns so besonders gefallen, die uns besonders süß dünken und unser Herz ansprechen. Denn nicht bleibt Finsternis oder doch nicht bleibt Finsternis. Und deshalb wollen wir einmal sehen, was Gott unter Finsternis in diesem Zusammenhang versteht, indem wir die vorhergehenden Verse lesen, nur ganz wenige. 19, 20, 21 und 22. Das sind vier Verse im Kapitel 8. Das sind die vier letzten Verse von Kapitel 8. Und dann erst verstehen wir die unerhörte dynamische Kraft von dem Kapitel 9. Was ist denn das für eine Finsternis, die nicht bleibt? Ich lese. Wenn man zu euch spricht, befrage doch die Totenbeschwörer und die Wahrsager, die da flüstern und murmeln. Dann sollt ihr sprechen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen. Man soll seine Probleme nicht zu den Kartenlegerinnen tragen, zu den Horoskopen, zu den Totenbeschwörern, sondern man soll seine Probleme, seine Fragen, seine Spannungen und Nöte, die man allein nicht mehr tragen kann, zu Gott bringen. Ein Volk soll seinen Gott befragen. Soll man statt der Lebenden die Toten befragen? Nein, tun wir es nicht. Denn die meisten Totenbefragungen sind ein Betrug der Dämonen. Wenn angeblich verstorbene Angehörige erscheinen, jeder von uns kann das, wenn er will, zustande bringen, dass irgendjemand ihm erscheint und ausgibt, ich bin dein Großvater oder deine Großmutter oder deine Schwiegermutter oder dein Kind, das gestorben ist. Das kann, wenn einer will, kann jeder von uns. Ich warne dringend davor. Tu das nicht. Man gerät dadurch unter furchtbare Depressionen bis zur Geistesgestörtheit. Bis zur Zwangsvorstellung und dem Zwangswillen der Selbstvernichtung. Tun wir es nicht. Aber die meisten, die da auftreten, die allermeisten sind nicht gestorbene Menschen, wie sie sagen, sondern Dämonen, betrügerische Dämonen, die die Menschen unter einen Druck, unter einen Zwang, die die Menschen dahin bringen, dass sie nicht mehr beten können oder wollen, keine Bibel lesen wollen, kein Gottes Wort hören wollen, und sich dem Abwegigen, dem Finsteren gegenüber nicht mehr wehren können und daran zugrunde gehen. Das steht in keiner Zeitung. Das sagt keine Rundfunksendung. Das berichtet kein Fernsehen. Und doch sind das die furchtbarsten Dinge, die es gibt, wenn ein Mensch mit der Finsternis macht, bewusst oder unbewusst, Kontakt bekommt und in diesem Kontakt mit der Finsternis macht, zugrunde geht. Gereiztheit, Nervosität, dann gibt es die Explosionen in der Familie, wenn der Vater wieder anfängt und wenn die Mutter dann in ihre Schwermut kommt und wenn die Kinder das spüren und grauenhaft leiden. Wie viele Kindertränen habe ich schon gesehen, auch in meiner 40-jährigen Zeit als Lehrer. Wie viele Kindertränen habe ich schon gesehen über den Unfug und über die Familientragödien, die oft eine Ursache, eine Wurzel hatten in diesen Zaubereisünden. Gartenlegen und all diese Dinge. Das ist die Finsternis. Fraget nicht die Toten zum Gesetz und zum Zeugnis. Das ist die Bibel. Das ist das Gesetz Gottes und nicht das Zeugnis Gottes. Dorthin lasst uns gehen. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Worte sprechen, gibt es für sie keine Morgenröte. Da geht die Nacht in immer schlimmerem Ausmaße weiter und verfängt sie. Es gibt keine Morgenröte, bis wir sagen, zum Gesetz und zum Zeugnis. Hier, lasst uns zurückkehren zum Wort Gottes, zurückkehren zum Gebet, zurückkehren zur Gemeinschaft mit den Heiligen, zurückkehren in den Liebeskontakt und die Lebenshingabe an den lebendigen Herrn und Heiland. Dann gibt es Morgenröte, dann geht die Sonne auf, dann winken die Schatten, dann schweigen die dunklen Stimmen des Wahnsinns in unseren Zwangsvorstellungen. Und darunter leiden viel mehr Menschen, als wir ahnen. Die Medizin ist dagegen hoffnungslos und ungläubig. Sie sagt, ja, da kann man halt nichts machen. Gottes Wort redet anders. Es gibt eine Lösung. Es gibt für jeden von uns eine Morgenröte, sodass er sagt, da ging mir die Sonne auf. Die Sonne in ihrer tiefen und wunderbaren Bedeutung, in ihrer siebenfältigen, weltumspannenden Bedeutung, wie wir es am letzten Abend übermorgen betrachten wollen. Diese Morgenröte, diese aufgehende, alles durchglühende, alles erfüllende, alles beseligende Sonne. Wenn sie nicht sprechen zum Gesetz und zum Zeugnis, zu Gottes Wort, gibt es für sie keine Morgenröte. Das ist ein Satz von einer Prägnanz, von einer Klarheit, von einer Schärfe, die durch nichts überboten werden kann. Und es, nämlich das Volk, das nicht fragt nach Gottes Wort. In erster Linie ist hier Israel gemeint. Das gilt aber nicht nur für Israel, das gilt auch für dich und für mich, was ich jetzt lese. Und es, das Volk, die Menschen, die diesen Finsternismächten in irgendwelcher Weise verfallen. Es wird darin umherziehen, schwer gedrückt. Man nennt das mit einem Fremdwort depressiv oder Depressionen. Die meisten Gläubigen haben gewisse Depressionen, werden bedrückt von der Sorge, von der Angst, von jener Furcht und werden gar nicht froh, werden gar nicht leuchtend. Es gibt auch christliche Redner, denen spürt man an, da stimmt was nicht. Die starren in ein Loch und man merkt, da ist was nicht in Ordnung, da ist was nicht gelöst, da ist Bindung und Verhaftung. Meine lieben Freunde, täuschen wir uns nicht. Es wird umherziehen, schwer gedrückt, in Schwermut und Depression und hungernd, dass man sich ja sehnt, man dürfte, dass der lebendige Gott und hungert, dass der Brot des Lebens und hungert, danach zu lieben und muss immer wieder nörgeln und kritisieren und richten. Das ist schlimm, wenn man lieben möchte. Wenn wir nur auf der untersten Basis schon verstehen, welch ein Jauchzen in dem jungen Goethe lag, als er sagte, doch welch ein Glück, geliebt zu werden und lieben Götter, das heißt Engel, er ruft ja die Dämonen, die Engel an, lieben Götter, welch ein Glück. Glücklich allein ist die Seele, die liebt. Du bist so weit glücklich, als du lieben kannst. Deine Freunde und deine Feinde. Wer aber nicht alle lieben kann, wer immer kritisieren und schlagen und nörgeln und sticheln muss, das ist ein armer, unerlöster Mensch. Oh, ich weiß, wie das ist. Aber Gott sei Dank hat mich Gott früh davon gelöst, weit nach meiner Bekehrung. Und ich darf segnen und lieben. Auch da, wo man mich nicht segnet und liebt. Denn die segnen und lieben, die uns Gutes tun und anerkennen, das ist kein Kunststück, das machen auch die Heiden.
Aber wenn du deine Schwiegermutter und deine Schwiegertochter und deinen Schwiegersohn und deine bösen Untermieter oder Hausbesitzer, wenn du den liebst, nicht indem du im Honig in den Mund schwirrst, aber indem du innerlich keine Opposition gegen ihn hast, dann bist du ein erlöster Mensch und kannst ein Siegesleben führen. Ich könnte euch wunderbare, ergreifende Dinge erzählen, die auf die Dauer die Liebe alle Hochpässe überwindet und siegt. Aber davon will ich nicht sprechen. Es wird umherziehen, das Volk, das von seinem Gott abgekommen ist, gedrückt. Schwer bedrückt heißt es sogar hier, in Depressionen und Schwermut und Hungern. Und es wird geschehen, wenn es Hunger leidet, wird es erzürnt sein. Wenn der Mensch leidet, dann wird er zornig und böse und flucht. Und wenn es nur Zahnschmerzen sind, finster, und seinen König und seinen Gott verfluchen. Ein Volk verflucht seinen König und seinen Gott. Das hat Israel getan. Sein Gott und sein König verflucht. Und jetzt läuft es seit 2000 Jahren seit Christus und schon vorher hungernd und gedrückt und deprimiert und erleidet die Dinge, die Gott vorausgesagt hat und die von Gott erwählten Werkzeuge ausführen mussten. Aber diese Werkzeuge, wie sie auch hießen, die haben die göttlichen Normen überspannt, haben zu brutal und zu scharf und zu gehässig gehandelt und deshalb verfielen sie selbst dem Gericht. Am besten Adolf Hitler. Der ist ein Werkzeug Gottes. Ohne Adolf Hitler gäbe es heute keinen Staat Israel. Ohne Adolf Hitler wären sie nie zurückgekehrt und hätten all ihr Besitztum verlassen und verloren. Und trotzdem hat sich ein Adolf Hitler, dieser arme, besessene Mann, schwerer sündigt, indem er dieses Volk über die Maßstäbe Gottes hinaus drangsalierte und auszurotten versuchte. Gott hat versprochen und verheißen, ich werde die bösesten der Nationen gegen dich wenden, wenn du nicht gehörst, sagt er zu Israel. Und das hat er getan. Und nach dieser Skala gehören auch wir Deutschen zu den bösesten der Nationen. Aber die haben die Maßstäbe Gottes, die waren maßlos oder vermessen. Das sind die beiden Ausdrücke, die die Schrift gebraucht, wenn man nicht in den Maßen, in den Ordnungen Gottes bleibt. Maßlosigkeit oder Vermessenheit. Und daran gehen dann diese Nationen selber zugrunde. Gott hat uns zwei Dinge geschickt zur Strafe. Ihr werdet sehr erstaunt sein, bitte wundert euch nicht. Erstens den verlorenen Krieg und die sich daran anschließenden politischen und sonstigen Verhältnisse und die Notzeiten. Und das Zweite, womit er uns bestraft hat, das ist das Wirtschaftswunder. Ich habe neulich mit Männern gesprochen, die Einblick haben, geistliche Männer, von Geist und Leben und Glauben. Die sagten, der Schaden, den das Wirtschaftswunder, das Fressen und Saufen, die Unzufriedenheit, das dauernde Mehr haben wollen, weniger Arbeit, mehr Geld, mehr Freizeit, mehr Genuss, mehr Lebenszeit, das fällt uns zu. Die Frechheit, die Schattierung der Menschen, das ist eine größere Strafe als der verlorene Krieg und der Hunger. Wenn man das zum ersten Mal hört, dann sagt man, das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Wir hätten, wenn wir das Wirtschaftswunder mit Dankbarkeit genommen hätten, hätte Gott uns eine Segenszeit ohne Gleichen geben können. Und so ruinieren wir uns und gehen langsam innerlich als Sklaven der Sünde und der Dämonen einen furchtbaren Sterbensweg in die Nacht und ins Grauen durch das Wirtschaftswunder. Muttersohn hat einmal gesagt, Pastor Ernst Muttersohn, mit dem ich jahrelang zusammenarbeitete, vor 40 und mehr Jahren, der sagte einmal, was wir dankbar aus Gottes Hände nehmen, ist sei Freude oder Leid, wird uns zum Segen. Was wir nicht dankbar aus Gottes Hand nehmen, es sei Wohlergehen oder Not, wird uns zum Fluch.
Das Entscheidende ist nicht, ob es uns gut geht oder schlecht. Das Entscheidende ist nicht, ob du ein großes Vermögen hast, eine Villa und ein Auto oder ein armer Schlucker bist mit einer Einzimmerwohnung. Das ist nicht das Entscheidende. Ob du ein hohes Tier bist oder ein kleiner Hilfsarbeiter. Darauf kommt es nicht an. Das Entscheidende ist, und meine Freunde, das möchte ich euch jetzt ins Herz hinein sagen, und wer ist fast, der hat den größten Gewinn, den es gibt auf Erden. Das Entscheidende ist, dass das, was Gott in dein Leben fügt, dass du das dankbar aus Gottes Händen nimmst und lernst, Dank sagen, alle Zeit, für alles. Und wenn du das tust, gereicht dir das Gute und das Wohlergehen, gereicht dir das Böse und der Jammer und das Leid zum besten, zum herrlichsten Ziel. Das ist das Entscheidende. Und deshalb ist einem Menschen nicht geholfen, wenn man dem einen Scheck ausschreibt von 100.000 Mark. Damit ist den meisten eine schlechte Hilfe gegeben. Sondern, dass man ihn dahin führt und sagt, sieh einmal, der große, wunderbare Gott, der dich so unendlich liebt, der seinen Sohn für dich gegeben hat, der sich selbst dem Sohn gegeben hat, der dir die herrlichsten und größten Verheißungen gegeben hat, dessen Herz bewegt ist, bewegt von tiefer Liebe, der sich danach sehnt, dich unendlich glücklicher zu machen, als du dir selber es ausmalen könntest. Das will Gott und das wird er auch. Dieser große Gott, der hat dich lieb und schickt dir nicht mehr an Freude und Leid, als du brauchst zur Vollendung. Und wenn du das einsiehst und sagst, ja, das ist wahr, und fängst an, die Bibel zu lesen, und fängst an, einsam und gemeinsam mit Gott zu reden, und dann wird er lebendig Dank sagen, alle Zeit, für alles. Und dann bist du ein erlöster Mensch. Dann kann ein Glück kommen und da kann ein Leid kommen. Beides ziehen wir zum Besten. Und das sind die wahrhaft glücklichen und erlösten Menschen. Wie ein Paulus, der Herr Jesus und wie die wahren Heiligen aller Religionen und aller Zeiten. Freunde, nehmen wir das mit. Also noch einmal. Es gibt Menschen und Völker, die verfluchen ihren König. Und der König Israels ist Jesus. Und ihren Gott, und der Gott Israels ist der Christus. Den verfluchen sie. Und es wird aufwärts schauen. Und es wird zur Erde blicken. Für Drangsal und Finsternis. Angstvolles Dunkel und dichte Finsternis ist es hineingestoßen. Das gilt für den Einzelnen, das kann für dich gelten und für mich, wenn wir nicht bleiben an ihm, der das Licht ist. Und das gilt für ganze Völker und das gilt für die ganze Erde und das gilt für die Engel und Menschen und Dämonen, für alle Lebewesen. Dichte Finsternis, hineingestoßen ins Grauen, wenn sie ihrem Gott nicht gehorchen, wenn sie nicht anfangen, die Quellen des Wortes Gottes und des Gebetes und der Gemeinschaft sich erschließen zu lassen. Das sind die vier Verse, die gewissermaßen das Milieu schildern, die Lage darstellen, in die nun Jesajas 9, 1 bis 7 hineingesprochen wird. Aber, oder doch, nicht bleibt Finsternis. Hier heißt hineingestoßen, in dichte Finsternis. Wer von uns hat in seinem Leben nicht Zeiten gehabt, wo ihm zumute war, als sei er hineingestoßen in dichte Finsternis? Und er blickt zum Himmel, keine Antwort. Und er schaut auf die Erde und die Menschen, keine Resonanz, keine Hilfe, hineingestoßen in Finsternis. Jeder von uns hat das durchlaufen. Und da gilt das Wort doch oder aber oder denn. So kann dieses hebräische Wort übersetzt werden. Nicht bleibt Finsternis. Oh, da kann man aufatmen. Die Finsternis ist nicht das Endgültige. Die Finsternis ist ein Werkzeug in der Hand Gottes uns zum Heil. Aber nie das Ende. Das Ende, das werden wir übermorgen sehen in der großen, gewaltigen Lichtschau, die wir dann haben werden. Das Ende ist immer Licht und Freude. Heil, Gnade und Herrlichkeit. Und deshalb kann man auch für die Finsternis danken, weil sie dazu dient, dass in unseren Heilshunger entbrennt, nach der Reinheit, nach der Freude, nach dem Frieden, die nicht von dieser betrogenen Welt sind, infiziert von der Sünde und von Satan, sondern die aus den oberen Welten stammen und die wesenhaft beglücken und erfreuen. Nicht bleibt Finsternis. So, jetzt haben wir gesehen, was Finsternis ist. Das sind Zaubereisünden, die immer verbunden sind mit Orgien von Fressen, Saufen und Unzucht. Irgendwie haben es die Zaubereisünden immer damit zu tun. Durch Zaubereisünden will man mehr Geld. Durch Zaubereisünden will man von die Zukunft wissen. Durch Zaubereisünden will man in Kontakt treten mit anderen Welten, ohne sein Ich und eigene Leben seine Sünde dran zu geben. Denn wenn man mit Jesus in Beziehung tritt, dann muss man sein Ich dran geben. Dann muss man sterben. Und das wollen die meisten nicht. Die wollen ihr Ich-Leben behalten, nicht preisgeben. Und wollen in der Finsternis bleiben und wollen alle möglichen Hilfen haben. Das ist die Finsternis. Und die bleibt nicht. Nicht bleibt Finsternis. Jetzt lese ich die 7 Verse zu Ende. Nicht bleibt Finsternis dem Lande, welches Bedrängnis oder Drangsal hat. Ich sage noch einmal, das gilt in erster Linie für Israel. Israel hatte Drangsal immer. Hatte eine schreckliche Drangsal unter Hitler. Nicht nur unter Hitler, auch unter anderen Machthabern, die Israel genauso gehasst und verfolgt haben wie Hitler. Aber Hitler, der ist uns der Nächste, der ist uns noch vor Augen. Haben wir ja miterlitten. Aber auch jeder Einzelne kommt in Bedrängnis. Jeder Einzelne. Und wer in dieser Bedrängnis sagen kann, oh Gott, du führst mich schwere Wege. Ich verstehe dich nicht, warum du mein Kind genommen hast. Warum ich einen geisteskranken Mann habe. Oder eine geisteskranke Frau. Oder warum ich in meinem Geschäft kein Gelingen habe. Oder warum ich minderwertiger begabt bin als ein anderer. Ich verstehe das nicht. Aber ich danke dir dafür. Das ist dein Weg, weil du mich lieb hast, hast du mir genau das gegeben an Gaben und Kräften und Segnungen und Seligkeiten. Aber auch an Leid und Mühe und Not, genau das, was ich brauche, nicht mehr und nicht weniger. Bruder und Schwester, wenn du dich dazu durchgerungen hast, dann strömen lösende Kräfte in dein Leben. Wenn du zugibst, ich bin in mir ein armer, verlorener, vergifteter Mensch, der zu jeder Sünde fähig ist, der es trotz seiner größten Anstrengungen nicht vollkommen und heilig leben kann. Ich bin ein armer Tropf. Wenn du das erkennst und Gott sagst und klagst und nennst und bekennst, dann wirst du frei und die Kräfte der Erlösung fließen in dein Leben, dass du frohlocken wirst. Das bezeuge ich hier mit großer Freude aus meinem Leben und aus dem Leben nicht von Hunderten, von Tausenden. Meine Freunde, noch einmal, nicht bleibt Finsternis, das war das Erste. Das Land ist in Bedrängnis, da bleibt es aber nicht drin. Um die erste Zeit hat er das Land Zebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Ich könnte euch jetzt recht interessante Dinge erzählen, dass Zebulon ein prophetisches Bild ist für Englands Geschichte und Naphtali, Italien für Italien, für die Weltmacht England und vorher für die Weltmacht Italien, das Römische Reich und das englische Weltreich England ruled the world. Das war einmal England ruled the world und das Römische Weltreich war auch einmal und ist zugrunde gegangen an genau denselben Erscheinungen, die heute in Deutschland grassieren. Genau denselben Dingen ist das Weltreich Rom vor 2000 Jahren zugrunde gegangen. Und vorher das Griechische und vorher das Assyrisch-Babylonische und das Hethitische und so weiter, der Völker, sind an denselben Zerfallserscheinungen zugrunde gegangen, wie wir sie heute sehen, wenn wir um uns blicken und in die Zeitung blicken und in die Bibel blicken. Und das ist auch ein Beweis, es steht kurz vor Torschluss. Jesus kommt bald. Bereite dich, Bruder und Schwester, heilige dich. Bring alles heraus aus deinem Leben, was nur Sünde, Misstrauen, Unglauben, Ablehnung, geheime, verborgene Dinge sind. Schreib den Brief, bitte um Verzeihung, gib das Gestohlene zurück, bekenne deine Sünden. Wenn du allein nicht fertig wirst mit Gott, sag sie einem Menschen, aber keinem Waschweib, das weitererzählt. Lieber nicht, aber bekenne sie einem vertrauenswürdigen Menschen und du wirst erleben den großen, totalen Erneuerungsprozess im Universum, den wir übermorgen Abend betrachten. Also noch einmal, nicht bleibt Finsternis, Sebulon und Naphtali hat er verächtlich gemacht, aber zuletzt bringt er zu Ehren den Weg am Meere, das Jenseitige, den Kreis der Nationen, das Volk, das in Finstern wandelt, das ist Israel, das macht er in der letzten Zeit, das sehen wir heute schon, Israel ist schon Volk. Das war es vor 20 Jahren nicht, jetzt ist es Volk. Nation, was nicht, was erzeugt auf die ganze Erde, ist über Nacht, in einer Nachtstunde, ist Israel Volk geworden, wissen die wenigsten, wie sich das ereignete. Wir waren damals, 48, als das geschah, zu sehr mit unseren eigenen deutschen Nöten beschäftigt und haben den verlorenen Krieg umgeschmolzen in den Wirtschaftswunder. Und da haben wir keine Zeit gehabt für das, was vorging bei den Ausgrabungen, was vorging bei den Forschungen von Sodom, Gomorra im Toten Meer und den Schätzen, die einmal in der Endzeit und so weiter. Und auch von diesen Dingen haben wir wenig gehört und gelesen. Noch einmal, das Volk, das in Finstern wandelt, ist in erster Linie Israel. Aber auch du und ich sind entweder noch in der Finsternis. Ich glaube, dass es nicht sehr viele sind heute Abend in diesem Raum, die bewusst in der Sünde leben. Einzelne vielleicht ja. Und aber die möchte ich erschüttern und packen und im Namen Jesu ihnen sagen, wach auf, der du schläfst, und dein Licht soll leuchten, dein Leben soll neu und hell und sauber und glücklich werden. Ja, nicht nur Völker, auch Einzelne wandeln in der Finsternis. Oder, was ich jetzt sage, das ist sehr ernst, stehen in Gefahr, wieder in die Finsternis langsam zurückzugleiten. Jede Kontaktnahme mit der Finsternis kann ein Zurückgleiten in die Finsternis bedeuten. Deshalb seien wir vorsichtig, schließen wir keine Freundschaften mit Menschen, die irgendwie verhängt oder besessen sind. Die Welt ist voll! Voll Schizophrenen und Besessenen, auch unter den sogenannten Frommen und Christen. Sei vorsichtig, lass dich nicht betrügen. Nicht bleibt Finsternis. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Möge dieses Wort auch bei uns wahr werden, wenn wir hier zusammenkommen, zur Betrachtung des Evangeliums. Möge dann das Licht des Evangeliums so hell, so stark hineinfallen in unsere Angst und Not und Nacht und Verkrampfung und Verklemmung und Engramme. Das sind die wissenschaftlichen Namen für die seelischen Nöte und Kämpfe und für den Wirrwarr in uns. So stark, dass wir Menschen werden, die vom Lichte gelöst werden. Licht hat denen geleuchtet, die in der Finsternis wandeln. Und dann heißt es weiter, du hast die Nation vermehrt. Wenn es heißt die Nation, da ist immer Israel gemeint. Israel war ein kleiner Haufen, Gott vermehrt sie stark. Du hast die Nation vermehrt, hast groß gemacht die Freude. Sie freuen sich vor dir, gleich der Freude der Ernte, wie man frohlockt beim Verteilen der Beute. Wenn Israel zum Glauben kommt, wenn Gott den Geist ausgießt, des Gebets und der Buße und des Weinens und Wehklagens, und Israel erwacht für Christus, und das kann über Nacht kommen, so plötzlich wie die Entstehung in politischer Beziehung über Nacht kam, in einer Nachtstunde, so plötzlich kann die Erneuerung Israels erfolgen. Und dann wird Israels Freude groß, wird es große Beute haben. Israel hat schon einmal große Beute gehabt, das hat gar nicht zu stehlen brauchen. Das wurde ihnen gebracht, Gold und Silber und alle möglichen Dinge. Wisst ihr wann? Jawohl, beim Auszug aus Ägypten. Da sagte Gott, die Ägypterinnen, die sollen euch Gold und Silber und ihre Schätze und ihre Ohrengeschmeide, ihre Ohrringe und Halsbänder und Armspangen und Fußketten und so weiter, die ja alle mehr oder weniger diese übertriebenen Schmuckstücke mehr oder weniger eine Bindung an Satan bedeuten. Darüber könnte ich allerhand sagen. Erlebnisse mit Geschmeiden aller Art und so weiter. Ich will es nicht tun, ich will bei meinem Thema bleiben. Aber so wie damals Israel beim Auszug aus Ägypten die Schätze bekam und die dann die Schätze, die dem Heiden, den Dämonen dienten, der Eitelkeit, des Hochmuts, des Schmuckes, diese Schätze wurden umgeschmolzen und daraus wurden die Geräte der Stiftshütte gebildet. Wunderbar! Wer ein wenig Ahnung hat von der Symbolik des Wortes Gottes und der göttlichen Handlungen, der weiß, so benutzt Gott das Böse, das Dunkle, das Schwere, den Last, den Jammer deines Lebens, um daraus Herrlichkeiten erstrahlen zu lassen. Und du wirst einmal für das, worüber du jetzt weinst, was manchmal dein Herz zerbricht, für all den Jammer deines Lebens, für deine verlorene Reinheit des Leibes und der Jugend, für deinen verlorenen Frieden, für die Zerrissenheit, durch deine Heuchelei und wie du dich über Wasser hältst, durch Betrugsmanöver aller Art, was dir jetzt so viel Not macht und dich hier zerreißt und zerreißt, dafür wirst du einmal danken, dass Gott das benutzt hat, gebraucht hat, um lauter Herrlichkeiten daraus zu machen. Gott schmeißt nicht das Böse weg in den Papierkorb, sondern Gott verwandelt das Böse. Dass die Finsternis, die verwandelt er in Licht. Das ist ein tiefes Geheimnis. Das ist für unseren Verstand unfassbar. Denn da sagen die Menschen, naja, da will ich recht viel sündigen und recht viel Finsternis treiben, damit Gott recht viel Licht machen kann. Wer so redet, der hat es nicht verstanden. Denn die Trauer über die Finsternis ist ja nicht die Trauer über alle bösen Taten, Diebstahl, Mord, Abtreibung, Unzucht, Hochmut, Lüge, Betrug und so weiter. Das ist es ja nicht, sondern ist die Trauer über die Anlage dazu, die wir im Herzen tragen. Wer in seinem Herzen ahnt und merkt, ich habe ja ein böses Herz, ich bin ja ein schrecklicher Mensch, ich bin ja ein fürchterliches Frauenzimmer, ich bin ja ein scheußlicher Kerl. Wenn man das einzieht vor Gott und daran zerbricht, dann verwandelt er das alles in Glanz und Würde und Seligkeit. Da muss man nicht hineinkommen und erst alles kennenlernen und ausleben, wie es manche meinen. Aber auch darüber will ich nichts Näheres sagen. Das wäre ein Wochenthema für sich. Ich bleibe bei meinem Wort und lese. Israel wird dann, wenn sie erneuert sind, mit großer Freude sich freuen. Wie in der Freude der Ernte. Wie man frohlockt beim Verteilen der Beute. Israel wird einmal die Beute verteilen. Der Weltkrieg, den letzten, hat Israel gewonnen. Die Amerikaner meinen, sie hätten gewonnen, die täuschen sich. Und die Russen meinen, sie hätten gewonnen, die täuschen sich noch mehr. Dann hat Israel gewonnen. Und Israel wird nun aufgrund seiner göttlichen Führung in der Trauzahl tief gedemütigt und wird dann alle Schätze der Erde bekommen. Das kommt. Wir werden sehen. Du wirst es sehen mit deinen Augen. Ganz gewiss. Ich lese nun noch die zwei kommenden Verse. Zwei kommenden Verse. Jetzt kommt wieder eine Begründung. Denn das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, da denken wir alle an die Vorgänge in Ägypten. Das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, da denken wir an die ägyptischen Fronfürste. Da denken wir, wie Israel im Mittelalter ihr Ghetto, ihre Ghetti angewiesen bekamen und dort wohnen mussten, wie sie kein Handwerk treiben durften, keinen ehrlichen Beruf und gezwungen waren, Makler, Geldverleiher und Betrüger zu werden. Da haben wir sie dazu gezwungen, dass sie das wurden, weil wir ihnen nicht die Lebensfreiheit gegeben haben. Aber wir haben sie ihnen nicht gegeben, weil das nicht in Gottes Programm stand. Weil Gott sagte, du wirst umherziehen, gejagt und geblasen, dein elendes Volk, gehasst von allen Völkern der Erde. Das hat Gott gesagt. Das ist gekommen. Aber dass dann diese Völker mehr hassten und Schlimmeres taten, das ist, wie ich vorhin schon sagte, die Schuld der Völker. Wer ist schuld? Israel oder die Nationen? Wer hat Schuld? Alle. Es ist hier kein Unterschied, ob Jude oder Heide. Wir haben alle gesündigt. Und haben alle Ursache, uns zu beugen. Glückselig, wer es tut und frei wird. Ich lese weiter. Der Stock ihres Treibers. Der eine wird getrieben vom Alkohol, der andere vom Nikotin, der andere vom Mammon und der andere von der Sexualität und jeder von was anderem. Und dieser Stock, der treibt sie. Ah, wie viele haben vor mir gesessen. Kerle sonst mit einem frischen Angesicht und haben sich gebrüstet. Und wenn man unter vier Augen redete, da rollten die Tränen über ihre Wangen. Jawohl, sie haben recht. Jawohl, so sieht es in mir aus. Ich habe einen Engel vor mir selber. Haben mir schon viele gesagt. Helden haben mir das gesagt. Helden mit dem Ritterkreuz da oben hängen. Oh, Ritterkreuz. Weinen, ich sage, jawohl, sie haben recht. Mein Leben ist eine Qual und ist eine Not. Meine Freunde, wohl dem, der sich jetzt durch den Heiligen Geist überzeugen und überführen lässt. So wie ich bin, kann ich nicht bleiben. So wie mein Leben jetzt ist, bin ich ein Verlorener, ein Geschändeter. Es muss neu werden. Und ich kann es nicht neu machen. Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Es geht nicht. Herr, was ich nicht kann, das tust du. Das Unmögliche tat Gott. Lesen wir im Römerbrief. Das Unmögliche tat Gott. Du kannst dich unmöglich verwandeln in einen neuen Mensch. Du kannst aus Fleisch keinen Geist machen. Aber Gott kann das. Und deshalb, ich lese noch einmal, die Last des Joches, der Stab der Schulter, der Stock des Treibers, hast du zerschlagen. Gott hat ihn zerschlagen. Wie am Tage Midians, jeder Stiefel der Gestiefelten im Getümmel, jedes Gewand im Blut gewälzt, werden zum Brande, ein Fraß des Feuers. Alles, was uns zertreten hat, alles, was dein Leben so erniedrigt hat, all deine Lüste und Träume und Begierden und deine Erbanlagen von Kindeskinder, von Urahnen her, die auf die Kindeskinder weiterreichen, über die du Buße tun darfst und sagen, Herr, abdank das auch meinem Vorfahren, Herr, im Namen Jesu lege ich dir alles das hin, all diese Anlagen, ja, meine Großmutter hat das schon gehabt, meine Urgroßmutter hat das schon gehabt, ja. Das sind viele Generationen, dieses dritte und vierte Glied. Meine Freunde, dass wir das mal einsehen und uns beugen, nicht nur über die eigene Sünde, sondern dass wir sagen, Herr, ich bin aus sündigem Samen und bin geboren in einem sündigen Geschlecht. So haben David gemacht und die anderen Propheten. Wir beugen uns nicht nur unter unserer Schuld. Das tut jeder Verbrecher vor Gericht, wenn er nicht mehr einen auskann. Und wenn er sein Verteidiger keine Gründe mehr hat und er verklagt ist. Nein, wir beugen uns unter die Schuld der Welt. Vor uns die Ahnen und nach uns die Nachkommen. Wir erben etwas und vererben es. Das ist etwas Grauenhaftes. Wer das mal erkennt, der erschrickt und sagt, ich bin ja ein Fluchkanal. Meine Sünde, meine geheime Schande, die wirkt sich ja aus an Kindern und Kindeskinder. Und ich habe sie bekommen von meinen Vorfahren, ich kann ja nichts dazu, aber ich stehe drin in dieser unheilvollen Verkrampfung, in diesen Angstzuständen, in diesen überfallen werden von Krankheiten, die kein Arzt diagnostizieren kann. Ja, weißt du, woher das kommt? Wir wissen, woher es kommt. Krankheit kommt von der Sünde. Das heißt nicht, wenn einer seine Sünde ablegt, ist er mit einem Schlag gesund. Das heißt das nicht. Kann sein, jawohl, das gibt es. Ich habe das selbst ungezählte Mal erlebt, an mir und an anderen. Aber irgendwie besteht ein Kausalnexus, nennt man das. Das heißt ein ursächlicher Zusammenhang von Krankheit und Sünde. Wag einmal, deine Sünde restlos zu bekennen. Nimm doch mal einen Zettel, aber keinen so kleinen. Und schreib mal auf von Kindesbeinen an. Und dann schreib drunter auf das, was mir nicht bewusst ist. Herr, leg ich dir hin. Und du wirst erfahren, welch ein Friede nach Geist und Seele und Leib dich beströmen. Versuch doch mal, wag doch einmal, so dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen.
Also nur einmal, es ist gesagt, man frohlockt, das Joch wird zerbrochen, der Stab des Treibers wird zerschlagen, die Stiefel der Gestiefelten, das sind die, naja, das sind die von der SS, die Stiefel meinetwegen, oder von der SA, oder überhaupt von Tyrannen, die Stiefel, die werden verbrennen, und das Gewand in Blut gewälzt, wie ein Fraß des Feuers. Gott wird alles vernichten, was gegen dich war, und strahlen wirst du da stehen dürfen, voll Anbetung und Freude. Und jetzt kommt die Hauptsache. Jetzt kommt eine zwölffache Begründung, warum das alles so kommt. Warum wir aus den Zaubereisünden heraus müssen und heraus können, die es zuerst las. Warum wir aus dem Fluch gegen Gott und das Schicksal und die Führung da herauskommen können und müssen. Und wie wir herauskommen. Und warum von Vers 4 bis 6. 4 bis 6. Denn Joch bricht der Stab, der Stock werden zerstört. Das Joch bricht der Stab, der Stock werden zerstört. Alles wird zerschlagen, die Stiefel und das Gewand verbrennen. Denn, dann kommt wieder ein Denn, das ist das letzte Denn, ein zwölffaches Denn. Warum und wie kommt aus dieser Not, aus dieser Belastung, aus dieser Furcht der Sieg und das Licht und die Freude? Warum gibt es einen Totalsieg über die Finsternis? Finsternis bleibt nicht. Das war das Erste, was ich euch sagte. Und das nehmt mit, bitte. Warum? Worauf beruht es? Weil die Finsternis zu schwach ist? Oh, die ist sehr stark, die Finsternis. Und doch bleibt sie nicht. Aus 12 Gründen. Und die 12 Gründe, die stehen in einem Stück, in einem Zusammenhang, in den Versen 6 und 7 von Jesaja 9. Die lese ich euch vor und nenne sie dann noch im Einzelnen. Und unser Herz wird weit und froh werden. Und deine Christusschau, die wird beglückend erweitert werden. Und dein Verlangen nach diesem Heil, das ich dir jetzt zeige, wird so groß werden, dass du alles für Dreck achtest und deinen Mut findest, noch heute Abend, ehe du zu Bett gehst, niederzuknien und deine ganze Schande und deine ganze Angst und deine ganze Not und deinen ganzen Jammer auf Jesus zu wälzen. Wegen der 12 Gründe, die ich dir jetzt nenne. Ich lese sie zuerst in einem Stück vor und dann analysiere ich sie, das heißt, ich zergliedere sie und sage über jeden Punkt von diesen 12 Stücken ein paar Worte. Mehr reicht unsere Zeit nicht. Ich lese Jesaja 9, Vers 6 und 7. Denn, warum der Sieg? Warum bleibt die Finsternis nicht? Warum besteht die Möglichkeit einer totalen Beglückung und Erneuerung mit einer unsagbaren Freude? Warum denn? Weil wir so brav sind? Weil wir es verdient haben? Nein, wir sind weder brav, noch haben wir das Gute verdient, sondern aus einem anderen Grund. Zwölffach gegliedert. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Nicht auf der Schulter vom Adenauer oder vom Khrushchev oder von all den hohen Herren. Nicht auf den. Auf seiner Schulter ruht die Herrschaft, jede Herrschaft. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker El. El heißt der über alles Verfügende, alles Verwaltende, alles zu seinen Zwecken benützende Gott. Das ist der El, Gott ist unser El. El Elohim, El Shaddai und diese, all diese wunderbaren Gliederungen heißen. Starker El. Vater der Äonen, das Kind, das da geboren ist, das ist der Vater der Äonen. Das ist der Herr Jesus, dein Vater. Jawohl, der ist Vater, Vater der Äonen. Wir sind ja auch Väter, rein irdisch. Die Kleider war sein Sohn. Das sind größer als unser Vater, das sind sogar schon fünffacher Großvater. Ja. Und so ist auch im Geistlichen Paulus,
Er war auch geistlicher Vater. Ich habe euch gezeugt das Evangelium.
Wie eine Amme ihre Kinder, wie eine Mutter ihre Kinder säugt, so habe ich euch die Milch gegeben. Paulus ist unsere Mutter. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sich darüber aufregen, über dieses gewaltige Zeugnis von tiefster Bedeutung. Aber da darf man nicht böse sein. Sie verstehen das nicht? Darf man nicht böse sein. Starker Gott, Vater der Erden, Friede für die Mehrung der Herrschaft, dieser Gottesherrschaft, dieser Geistes-, Liebes-, Gnadenherrschaft, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Die Finsternis hat ein Ende. Aber die Mehrung der Christusherrschaft und des Gottesfriedens wird kein Ende haben. Wird immer schöner werden, immer größer, immer wunderbarer. Das Schönste, das uns bevorsteht, wird immer weiter wachsen, in einer unvorstellbaren Weite und Fülle. Wir werden die endlosen Räume und die Zeiten nach den Ewigkeiten füllen mit dem Leben Gottes, ohne Sünde, ohne Tod. Denn Golgatha und die Auferstehung genügen zur Erneuerung des Weltalls. Werden wir übermorgen sehen, weise zum dritten Mal darauf hin. Ich lese weiter. Auf dem Throne Davids über sein Königreich. Aha, jetzt wird wieder Israel ins Blickfeld gerückt. Aber alles, was Israel geschieht, ist ein Vorbild für alle anderen Wesen und Welten. Zunächst für uns und dann auch die anderen. Und nun ist wieder von Israel die Rede, für das Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen, das heißt des Herrn des Gebieters, der sowohl die Heerschar der Finsternis als auch die Heerschar des Lichtes für seine Zwecke benutzt. Der Eifer der Heerschar, des Herrn der Heerscharen wird dieses tun. Diese Punkte, die ich eben nannte, diese 12 Punkte. Das ist der Grund, warum die Finsternis aufhört. Warum der Friede und die Seligkeit endlos ist. Warum einmal alle Feindschaft abgetan und zerbrochen wird. Und nun will ich noch diese 12 Dinge nennen, diese 12 Stücke. Denn wir sprechen ja heute Abend vom Sieg, vom Totalsieg. Der erste Grund, den lesen wir in Vers 6, der lautet, ein Kind ist uns geboren. Das ist das am meisten gefeiert wird und am schönsten ist, bei alt und jung, das ist das Weihnachtsfest, die Geburt Jesu. Das, was am wenigsten verstanden wird, was sogar in sein Gegenteil verdreht ist, das ist die Geburt Jesu.
Die Geburt Jesu war kein Freudenakt. Die Geburt Jesu war eine schmachvolle Zeit fürchterlicher Angst. Schreckliche Anfechtungen, denn ein 17-jähriges Mädchen, verlobt, wird schwanger. Ja, man fragt, wie kommt das? Weil der reine Maria trägt ein Kind unter ihrem Herzen. Woher? Und denkt, ich muss sie jetzt melden. Und dann wird sie gesteinigt. Nach dem Gesetz. Aber meine reine Maria, ich kann es gar nicht fassen. Nein, ich melde sie nicht. Nein, ich verschwinde. Ich lasse sie sitzen und gehe fort. Das wollte er machen. Und das war eine edle Tat. Und da kommt der Erzengel und sagt ihm halt, dass ihr gezeugt ist vom Heiligen Geist. Kann man sowas glauben? Ich habe gelesen von Lästerern und Leugnern Gottes. Einer der größten ist der Erzbischof Robinson in England, der sagt, es gibt keinen Gott über uns. Der hat gesagt, es gibt Dinge, die kann man niemand zumuten, die sind unzumutbar. Und die Jungfrauengeburt, man soll glauben, dass eine Frau, ein Mädchen, ein Kind gebiert durch den Heiligen Geist, das kann man uns nicht weismachen. Sind wir viel zu aufgeklärt. Das sagt man heute, das ist heute das Durchgängige und das, die Wahrheit der Parthenogenesis, das heißt der Jungfrauzeugung, wird heute nur noch von wenigen geglaubt und selbst solche, die es verkündigen, die glauben es nicht. Ich könnte euch da Dinge erzählen. Meine Freunde, ein Kind ist uns geboren. Ist eine Sache der Schmach, wenn man sich damals lustig darüber gemacht hat, heute noch mehr. Eine Zeit der Angst, der Drangsal. Was haben die durchgemacht, die Maria und der Josef, in dieser Schmachstunde, bis dann das Licht kam und die Martier kamen. Und die Engelschar hat die Freude verkündigt. Und doch war es ein Akt der Angst und Niedrigkeit. Ein Kind ist uns geboren. Was da an Schmach drin liegt und an Angst, schwer zu sagen. Das zweite ist, ein Sohn ist uns gegeben. Als Sohn ist der Herr Jesus eine Gabe des Vaters der Herrlichkeit, der Schöpfung gegeben. Als Sohn. Als Kind ist er in der Gleichgestalt des Menschen in allem Fluch, in aller Angst, in allem Elend. Jesus war zeitlebens ein Verfolgter, ein Gejagter. Er war eine Hirschkuh, die früher gejagt wird. Aber das sind die beiden Seiten. Gott hat seinen Sohn gegeben. Das ist eine Herrlichkeit und Kraft, Leistung und Tat. Und ein Kind ist geboren. Die neuen Schmachen der Folgen, das ist die Niedrigkeitsseite. Und unser Evangelium hat immer die beiden Seiten. Wir sind nach außen die Ärmsten, die Elendesten, die Dümmsten. Wir vorne. Wie er war, der Herr Jesus in dieser Welt, sind auch wir in dieser Welt. Verfolgte, gehasste, niedrige Elende in uns. Aber in den Augen Gottes, in den Augen des Universums, sind wir die Träger des Lichtes, das das All erneuert. Das ist was anderes. Das war das Zweite. Ein Kind ist uns geboren, war Nummer eins. Ein Sohn ist uns gegeben, Nummer zwei. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Es gibt keinen anderen Herrn. Auf die größten, gläubigsten Herrschaften der irdischen Diktatoren und Tyrannen und Kaiser und Könige. Und die Herrschaften der Fürsten über Gewalt in den Himmelsregionen. Das sind ja die Kyriotäten, das sind die Herrschaften. Sind nicht die eigentlichen Träger der Herrschaft. Der Träger der Herrschaft ist das Kind, das geboren ist, der Sohn, der gegeben ist, und der Herr, Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit. Wenn du das glauben würdest, hättest du vor keinem Dämon mehr Angst. Hättest du vor keiner Finsternis, Nacht mehr Grauen, würdest du sagen, nein, Jesus, denn gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruht. Namen Jesu, weiche und taste mich und taste dieses weinende Menschenkind, das hier neben dir kniet und auf dem Boden liegt. Taste es nicht an, gebiete dir im Namen Jesu. Das würdest du sagen, wenn du glauben würdest, dass die Herrschaft auf seiner Schulter liegt und wenn du ein persönliches, enges Liebesverhältnis zu Jesus hättest und Glaubensverhältnis und Hoffnungsverhältnis. Meine Freunde, das ist das Evangelium im göttlichen Vollmaß. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Viertens, sein Name ist wunderbar. Das Wort Wundern hat die Bedeutung von einem angstvollen Harren und einem jubelnden Frohlocken. Wundern, wonderful. I wonder, ich möchte gerne wissen, gebraucht ja der Engländer und der Amerikaner. Das Wort Wundern hat eine köstliche Bedeutung, genauso wie das Wort Zorn oder wie das Wort Liebe und so weiter. Sein Name ist wunderbar, das heißt, er tut Dinge, dass man sagt, Herr Jesus, wie kannst du sowas machen? Herr, wie kannst du sowas zulassen? Warum muss ich denn solche Sterbensregel gehen und den anderen geht so gut? Das heißt Wundern. Es heißt aber auch, Herr, du kannst tun, was du willst. Auch all deine Gerichte und Strafen, die führen zum Heil, die führen zur Herrlichkeit. Ich bete dich an, ich bete dich an, ich jauchze. Das heißt auch Wundern. Und so heißt sein Name wunderbar. Zuerst ein Wundern, wie kannst du so dunkle Wege gehen mit den Deinen, die du liebst und erlöst hast. Das ist das eine Wundern. Das müssen wir alle mal durchlaufen. Da stehen wir alle drin, eine längere oder kürzere Zeit.
aber auch das andere wundern.
Du bist ja so herrlich. Du machst keine Fehler. Du führst mich auf rechter Straße. Und ich kann hingehen, wo ich will. Güte und Barmherzigkeit werden mich verfolgen, mein Leben lang.
Das ist das andere Wundern. Und so heißt der Name des Herrn wunderbar. An einer Stelle sagt er, was fragst du nach meinem Namen? Er ist wunderbar. Ist er bei wem? Bei den Eltern vom Simson, die das Opfer da brachten. Ihr Bibelleser, ihr Bibelkenner. Ja. Fünftens, er heißt der Berater. Es gibt nichts im Weltenall. Keine Katastrophe, kein Verbrechen, kein scheußliches, grauenhaftes Erleben, das nicht vorher beraten wurde und zu dem Gott in seiner Weisheit und Liebe die Einwilligung gab. Denn er lenkt das All nach dem Ratschluss seines Willens. Und deshalb ist Jesus der Berater. Und wenn man das weiß, ist alles, was an dich herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Es gibt keinen Jammern, keinen Schmerz, kein Elend, keine Verzweiflung in deinem und meinem Leben, die nicht von der Liebe Gottes und von der Weisheit des Herrn geprüft sind. Und er sagt, jawohl, jawohl, das darf geschehen. Und lässt dir dann daraus ein übergroßes Übermaß von Herrlichkeit werden. Das heißt Berater. Oh, als ich das sah, da habe ich gestaunt. Ich habe ja manchmal vor Freude kaum die Tränen zurückhalten können. Sechstens, starker El. Wir müssten übersetzen, Allverfüger. Es gibt nichts, was nicht unter der Leitung, unter dem der Gebotsmacht Gottes steht. Nichts. Auch wenn du es nicht verstehst, dann munter dich ruhig mal und sag, wie kannst du sowas machen? Gott, wie kannst du sowas machen? Jawohl. Was er tut, das sind Barmherzigkeiten auf wie vielen Seiten? Auf allen Seiten. Auf allen Seiten. Meine Freunde, das ist köstlich. Starker El. Siebtens, er wird genannt der Vater der Äonen. Christus hat eine Reihe von Vaterschaften. Ich habe es ja vorhin gezeigt an dem Apostel Paulus. Auch an uns. Du kannst die geistliche Mutter eines Menschen sein, wenn du einen Menschen durch Gebet dem Herrn Jesus zugeführt hast. Da bist du, wenn du eine Frau oder ein Mädchen zum Herrn geführt hast, die geistliche Mutter. Und wenn du, Bruder, einen Menschen zu Jesus führtest, bist du sein geistlicher Vater. Ja, das ist was Wunderbares. Und so hat auch Jesus Vaterschaften. Und eine dieser Vaterschaften ist die Vaterschaft über die Äonen, über die Ewigkeiten. Denkt einmal an, Vater der Ewigkeiten. Das heißt auf Hebräisch Ab Olam. Ab heißt Abba, Vater, und Olam, dasselbe Wort wie Aion im Griechischen, der Vater der Ewigkeiten. Die Ewigkeiten sind nicht nur so geworden, zufällig, die sind von Jesus gezeugt und geboren. Der ist Vater. Denn im Göttlichen bedeutet Vaterschaft zugleich Mutterschaft. Denn Gott sagt nicht, ich will einen trösten, wie ein Vater sein Kind tröstet. Die Väter können nicht so gut trösten. Können ja den Hintern vollhauen, wenn das Kind in den Dreck fällt. Aber die Mütter, die können trösten. Und deshalb sagt Gott, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ich will für das weibliche Geschlecht einen Stab brechen. Es gibt heute so verschiedene Richtungen. Sagen die Weiber sollen das Maul halten und man soll eben, ich habe kürzlich einen Brief gelesen, man soll einer Frau, die gar nichts Böses getan hat, die ich seit Jahrzehnten kenne, eine brave, gläubige Frau, aber die hat nicht so ganz getan, wie ihr Mann wollte, mit gewissem Recht, man soll die schlagen, hat er geschrieben. Das ist ja noch kein Mord, wenn man die schlägt. Habt ihr gelesen? Was das heißt? So Sachen gibt es. Meine Brüder, Jesus ist der Vater der Äonen, der sie gezeugt und geboren hat. Der Vater der Äonen. Hier beginnen Christi Vaterschaften. Achtens, Friedefürst. Satan wird genannt der Fürst der Gewalt der Luft.
Aber der Herr Jesus ist nicht der Fürst der Gewalt, der ist der Fürst des Friedens. Wie oft habt ihr gesungen, der Fürst meines Friedens ist nahe. Sein Antlitz ruht strahlend auf mir. O hört seiner Stimme, die rufet, den Frieden verleihe ich dir.
Welch ein Wort, der Fürst des Friedens.
Oh, an den werden wir uns wenden, du Fürst des Friedens. Wer von euch hat schon zu Jesus gebetet? Herr Jesus, du bist der Fürst des Friedens. Herr Jesus, die Herrschaft ruht auf deiner Schulter. Herr Jesus, du bist der Vater der Äonen. Und diese Äonen, in denen wir stehen, das ist der schlimmste Äon, den es gibt. Der böse Äon, der gefährliche Äon. Dieser Äon ist der schrecklichste. Und auch der hat als Vater den Herrn Jesus. Und alles, was in diesem Äon erlitten wird, wird vergolten und erstattet über alle Maßen. Harre noch ein wenig auf, Bruder und Schwester. Bleib unter dem Druck. Glaube und danke. Reiß dich los von der inneren Finsternis und du wirst auch das äußere Licht, die äußere Freude finden und bekommen.
Friede Fürst. Neuntens, die Mehrung der Herrschaft. In der Welt finden wir nur Zerfall der Herrschaft. Alle Herrschaften können heißen, wie sie wollen, sind alle zerfallen, sind alle an den gleichen Symptomen zugrunde gegangen.
Wenn ich jetzt nur eine Stunde Zeit hätte, würde ich euch jetzt einen Vergleich vorlesen. In Rom vor 2000 Jahren und seinem vollkommenen Zerbruch, bald danach, nach seinem allmählichen Aufhören als Weltmacht, und Deutschland heute. Ihr würdet staunen, dass dieselben Dinge, genau dieselben Dinge, die damals waren, nicht nur in Rom, auch in Griechenland, auch in den anderen Kulturen, Assyrien, Babylonien, Mädchen, Persien, all diese Mächte, gingen an den gleichen Symptomen des Wohllebens, der Genusssucht, der Hurerei, der Gottlosigkeit, der Fleißeslust, der Hybris, das heißt des Hochmutes, gingen sie zugrunde. Und da stehen wir drin. Und da machen wir nicht mit. Und da sagen wir, Herr Jesus, du allein sollst mein Herr sein. Hier unterwerfe ich mich und alles andere achte ich für Dreck. Wenn das nicht unsere Stellung ist, kommen wir nicht durch. Die Mehrung der Herrschaft, nicht der Zerfall der Herrschaft. Die Herren dieser Erde gehen. Aber unser Herr, der kommt. Unser Herr kommt. Und die anderen gehen. Und wie gehen sie? Und wie gehen sie? Wer weiß, wie Hitler gestorben ist? Ich habe jetzt in der Schweiz mehrere englische Werke gelesen, mit genauen Urkunden. Das ist ja schrecklich. Wie dieser arme Besessene gestorben ist, ergreifend. Die Herren der Erde gehen und unser Herr kommt. Wir wenden den Blick hinaus nach dem kommenden Herrn und rufen Maranatha und grüßen Maranatha. Der Herr kommt bald.
Das ist Nummer 9, die Mehrung der Herrschaft. Der Friede ohne Ende. Oh, was haben die Welt schon für Friedensschlüsse
gefasst und abgemacht und unterschrieben. Friedensschlüsse. Die haben alle nicht standgehalten. Aber der Friede, den Gott macht, der Friede ohne Ende, das ist sein Sohn. Er ist unser Friede. Nicht Saint-Germain, nicht Moskau, nicht das oder jenes. Er ist unser Friede. Der Friede, der kein Ende hat. Er ist unser Friede.
Auf dem Throne Davids bis in den Äon, das ist das 11. für Israel, ist die Segenshöhe das 1000-jährige Reich.
Und da dürfen wir auch sein. Es gibt Leute, die sagen, 1000-jährige Reich geht uns gar nichts an. Ha, das wäre gelacht. Das wäre gerade so, wenn ein Mann sagt, ja, die Küche darf ich nicht, das ist meine Frau drin. Die geht mich gar nichts an. Mein schöner Vater, der nicht sorgt. Und so geht uns das 1000-jährige Reich sehr viel an. Denn wir sind ja der Körper des Christus. Und der Christus, der wird 1000-jährige Reich sein. Und dann wird er den David seinen Thron überlassen. Denn David ist der Stellvertreter auf dem Thron in Jerusalem. Im 1000-jährigen Friedensreich. Und dann geht er hinein in die anderen Welten. Da brauchen wir nicht so viel Spektakel und Kartell zu machen mit dem Mond und mit dem Mars und mit dem Jupiter und der Sonne und so weiter. Wir werden Millionen Meilen in einem Augenblick durcheilen, wenn wir aus Licht gebildet sind. Da brauchen wir nicht solche blöden und starken und gefährlichen Dinge zu konstruieren mit 138.000 Teilen. Brauchen wir nicht. Wenn wir im Licht bleiben, der Herrlichkeit Christi, durch die Welten gehen, aber um Gott das Evangelium hinzutragen und in die Totenräume, in die Finsternisräume und Reiche, um den Gefangenen zu sagen, dass sie frei sein sollen und um die Gefesselten aus ihrem Kerker zu entlassen. Oh Brüder, was das bedeutet, ist unsagbar groß und gewaltig. 12. und letztens, der Eifer des Herrn der Heerscharen
wird dies tun.
Ich lese dazu ein Wort aus einem der schönsten Bücher der Bibel, der lieblichsten, der innigsten, der missverstandesten, der missbrauchtesten Bücher der Bibel, das ist das Hohelied der Liebe. Ich schlage auf, Hohelied 8. Hohelied 8. Und daraus lese ich zum Schluss Vers 6b und 7, anderthalb Verse nur, um zu beweisen, dass was der Eifer des Herrn der Heerscharen ist, der alles hineinbringt ins Licht, dass keine Finsternis, keine Angst, keine Nacht, kein Grauen, kein Schmerz, kein Tod mehr bleiben wird. Ich lese 6b und 7. Die Liebe ist gewaltsam.
Also, ich würde sagen, halt, Bruder Heller, du hast vorhin gesagt, die Liebe ist das Gegenstück von der Gewalt. Jesus, der Sohn der Liebe, Satan, der Fürst der Gewalt. Jawohl, es gibt eine brutale, brachiale Gewalt der Bosheit. Es gibt aber auch eine Gewalt der Liebe. Alles ist ja doppeldeutig. Alles hat ein sowohl als auch. Alles ist bipolar. Das sagen und schreiben jetzt Leute, die es noch vor Jahren abgelehnt haben und mich deswegen angegriffen haben. Also noch einmal. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Hart wie das Totenreich ist ihr Eifer. Das Totenreich, das sie dauernd verschlucken und verschlingen. Und genauso hart ist der Eifer der Liebe. Die Liebe gibt es nach. Die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe ist stärker als die Totenreiche. Stark wie das Totenreich ist ihre. Hart wie der Scheol ist ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten.
Was? Das ist die Hölle. Ja, die Hölle hat auch Gluten. Aber die Liebe hat auch Gluten. Und die Gluten der Hölle. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Wer es nicht zu fassen vermag, der lasse es liegen. Die Gluten der Hölle sind Gluten der Liebe. Gott wirft Menschen und Mächte in die Hölle, weil er sie liebt. Weil sie den anderen Lockungen und Bitten nicht gefolgt haben, wendet er das schärfste Mittel an, aber nicht um sie zu zerstören. Wenn ein Arzt mit irgendeinem Mittel nicht zum Ziel kommt, da wendet er stärkere Mittel an. Nicht um die Leute zu töten, sondern um ihnen zu helfen. Und deshalb steht hier geschrieben, die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, wie das Totenreich ist der Eifer, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme des Herrn. Eine Flamme des Herrn. Aber Gott ist Liebe. Und alles, was er tut, sind Barmherzigkeit. Und wenn Gott von uns sagt, alles bei euch geschehe in der Liebe, das schreibt er im Korintherbrief, wenn er von uns verlangt, dass alles, was wir tun, in der Liebe geschehe, das heißt aus den Wurzeln und Quellen der Liebe ströme und zur Vollendung der Liebe diene, das verlangt Gott von uns. Glaubt ihr, dass er es selber auch macht? Glaubt ihr, dass er nicht mindestens ebenso fromm ist, wie wir sein sollen? Meine lieben Freunde, wer an diesem Wort nicht offene Augen bekommt, ich weiß nicht, was ich dem sagen soll, eine Flamme des Herrn, große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen. Das Wasser ist unter anderem ein Symbol für die Schmerzen, für die Leiden, für die Trübsale, für die Angst. Die Wasser der Angst stehen mir bis an die Seele, zum Beispiel. Ich habe das Wort Wasser durchforscht in wochenlanger Arbeit und weiß, was Wasser bedeutet in seiner Symbolsprache. Die Wasser, große Wasser, vermögen nicht die Liebe auszulöschen. Die Trübsal, die Menschen und die Dämonen ihrem Gott bereiten, vermögen nicht seine Liebe auszulöschen. Die Liebe triumphiert. Die Liebe bleibt, die Liebe höret. Halleluja, preist den Herrn. Die Liebe auszulöschen und Ströme überfluten sie nicht. Und jetzt kommt der letzte Satz. Wenn jemand allen Reichtum seines Hauses, da ist einer, der hat ein großes Haus, ein großes Land, ein großes Reich und das Fest und Reichtümer unendlich. Wenn jemand allen Reichtum seines Hauses oder seines Reiches statt der Liebe geben wollte, den würde man verachten. wenn Gott sagen würde, ich gebe dir das und gebe dir jenes und mach dich reich und gebe dir Gesundheit und Leben und Kraft und Schätze und Reichtum und Genüsse und Freuden, aber mich selbst, mein innerstes Herz, mich selbst, meinen Sohn, mein Leben, das gebe ich dir nicht. Wenn das Gott machen würde, dann müsste er nach seinem eigenen Wort verachtet werden. Ich war oft in Gefahr, habe vielleicht auch manchmal getan, etwas vornehmer, wie ich jetzt sage, dass ich an meinem Schreibtisch saß mit einem Stoß von Arbeit und dass da irgendeiner kam, so ein armer Schlucker, sagt, ach, guter Heller, ich wollte Sie mal besuchen, mal mit Ihnen reden und so weiter. Dass ich sage, mein lieber Freund, es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Da haben Sie 5 Mark, gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie, ich habe keine Zeit. Ich habe das nicht oft getan. Und Schwätzer war, der mir die Zeit stehen wollte, da habe ich das schon gemacht. Aber ich tue es nicht gern. Meine Liebe ist da für die anderen. Zeit und Kraft sind da für die anderen. Wo wir uns nicht ausbeuten lassen. Meine Freunde, wenn Gott sagt, wenn jemand alle Schätze seines Weltenhauses, seines Weltenbaues geben wolle, aber seine Liebe, sich selbst, sein innerstes Wesen, seinen Sohn, sein eigenes Herz zurückhalten wollte, mit dir zu tun haben, möchte ich nicht sehen. Ich gebe da alles Mögliche, aber lass mir meine Ruhe. Lass mir meine Ruhe. Wenn Gott das machen würde, wäre er verächtlich in seinen Augen. Und das ist Gott nicht. Das ist Gott nicht. Das ist das 12. Das Wunderbare. Der Alpha des Herrn, der hier sagt, lässt er seinen Eifer brennen, brennt er bis zum Höllengrund, heißt in einem Lied. Ist euch das bekannt? Lässt er seinen Eifer brennen, brennt er bis zum Höllengrund. Alles dient zum Heilen, zur Wiederherstellung. Meine lieben Freunde, das Licht und die Liebe und die Güte siegen über jede Finsternis. Und nun nimm das für dein Leben. Sag, Herr, ich brauche nicht in der Finsternis, in der Angst, in der Rebellion, im Hass, im Neid, in der Gebundenheit des Fleisches, der Fleischeslust, dem Hochmut, dem Diebstahl, der Lüge. Ich brauche nicht drin zu bleiben, weil dein Licht, deine Liebe größer sind. Herr, hier bin ich, hier bin ich. Entreiße mich diesen Dingen. Herr, ich sage mich los. Und wenn es noch so schmerzlich wäre, die Wonne folgt nach der Pein, du wirst dich aus den finstern Alten in Christi Klarheit, das heißt Doxa, Herrlichkeit, umgestalten. Mein Freund, ich bin am Ende. Noch einmal, wir haben gesprochen vom Totalsieg des Lichtes in der Finsternis und haben aus diesem kurzen Wort in Jesajas 9:1-7 und in dem Wort, das ich jetzt am Schluss noch nennen muss, ich habe es euch am Anfang versprochen, und Neutestament ist paulinisch gesehen, und dieses Wort ist Epheser 5, Vers 8. Mit diesem Wort, ihr waret einst Finsternis, jetzt aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wörtlich heißt es, jetzt aber Licht in dem Herrn. Wandelt, richtet euer Leben ein als Kinder des Lichtes. Wir alle waren Finsternis. Und wir alle dürfen Lichtmenschen sein. Meine Freunde, Gott segne euch, dass keiner mehr hier sei, der die Sünde, das Böse heimlich festhält. Tu es nicht, tu es nicht. Du gehst darin an zugrunde, nach Geist und Seele und Leib. Wage es zu tun. Du wirst genesen, glückselig, frei werden, nach Geist, Seele und Leib. Das bezeuge ich aufgrund der Schrift. Das bezeuge ich aufgrund meines persönlichen Lebens. Das bezeuge ich aufgrund hunderten, tausendfacher Erfahrungen und Erlebnisse. Gott segne euch, meine lieben Freunde, vollende euch und mache euch zu strahlenden, begnadeten Lichtmenschen. Amen. Wir beten. Wir danken dir, du Gott des Lichtes und der Liebe, dass du in Christo Jesu einen totalen Sieg geschenkt hast, wie alle Mächte der Zerstörung, der Bosheit, der Angst, der Not, die stärker sind als wir. Aber dass du in Christo Jesu stärker bist als alles andere. Du behältst den Sieg für immer. Wunderbarer Herr, wir weihen uns dir. Wir sagen uns jetzt los. von allem Bösen, Finsteren, Dunklen, Quälenden, von aller Lüge, von allem Grauen, von aller Nacht, von aller heimlichen Verzweiflung und Bosheit. Wir sagen uns los und weihen uns dir, dem lebendigen Gott aller Gnade. Du bist das Licht der Welt, Herr Jesus, und wir dürfen Lichter sein in dieser Welt und dürfen in diesem süßen Lichte schon jetzt deine Gotteswohnung der Vollendung schmecken. Preis sei deinem Namen, wunderbarer Herr. Halleluja! Amen!